Ja, vielen Dank, Emil, für die nette Vorstellung. Am besten, ich sag gar nichts mehr, weil kann nur noch schlechter werden. Ne? Also von daher, also gut, ich versuche Sie so ein bisschen zu unterhalten in ja, der nächsten guten halben Stunde, vielleicht mit einer kleinen Nachspielzeit von 2-3 Minuten. Im Anschluss machen wir eine kleine Fragerunde, wenn Sie Fragen haben, bevor wir dann vielleicht einsteigen in die Podiumsdiskussion. Anfangen möchte ich hiermit. Ja? Haben Sie alle erst Smartphone mit? Ja? Weil das, ja, haben Sie sowieso, wer hat es nicht, ne? Das werden Sie auch brauchen jetzt im Rahmen der Veranstaltung und wenn Sie die Vorankündigung gelesen haben, dann wissen Sie, es gibt auch was zu gewinnen. Ne? Also Sie können sich nachher ein bisschen anstrengen. Zum Preis komme ich gleich noch. Jugendliche, junge Menschen, Studierende benutzen, da war ich noch ein bisschen überrascht, aber die Zahlen sind auch schon mittlerweile ein halbes Jahr alt, ungefähr 2 Stunden am Tag das Smartphone. Ja. Und wissen Sie, wie viel Prozent der jungen Menschen das machen? 2 Stunden mindestens am Tag das Smartphone benutzen? Was würden Sie schätzen, so ungefähr? 100, also zwischen 85 und 100 habe ich jetzt hier gerade was gehört. 98%, ne, man fragt sich, wer sind die anderen beiden? 2%, die da noch fehlen. Das wirft uns als Lehrende natürlich in die Situation, wenn wir sagen wollen, wir wollen die Studierenden immer noch unterrichten und denen Wissen vermitteln, dann sollten wir das auch mit den Tools und Medien machen, wo die sich bewegen. Weil wenn die sich in anderen Medien bewegen und wir arbeiten immer noch mit der Tafel, da komme ich übrigens gleich nochmal drauf zu, dann machen wir wahrscheinlich irgendwas verkehrt. Und so als Lehrender weiß man einiges, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Studierenden, die bleiben immer gleich alt. Ja, die kommen immer mit 20, 25 ins Studium, dann werden sie fertig gehen. Dann kommt die nächste Kohorte, aber wir als Lehrende werden immer älter. Ja, das ist leider Gottes so. Ja, mal gucken, steige ich jetzt mal ein, so ein bisschen in die Präsentation. Da gehe ich mal jetzt mal drüber hinweg. Ja, ein deutscher Professor übrigens, das bleibt Ihnen nicht erspart, beginnt einen Vortrag immer mit Definitionen und Begriffen. Das ist so. Ne? Das machen übrigens aber auch andere Kollegen international, aber nicht so wie wir Deutschen, da sind wir immer ziemlich hart mit sowas. Ne? Ich gehe mal so ein paar Dinge durch. Lernen beinhaltet Wissenserwerb und Wissenstransfer, das heißt die Anwendung von Wissen. Und Sie alle, wer hat keinen ChatGPT? Kein ChatGPT? Ja, genau. Wahrscheinlich alle, ne? Oder zumindest ein vergleichbares Produkt. Es gibt ja mittlerweile so um die 14, 15 die Wettbewerber, die wir haben zu ChatGPT, ne? Und das wächst auch stündlich an. Ja, da kann man ja googeln, ne? Was früher googeln war, und dann sieht man eine Antwort, ob die stimmt oder nicht. Na, muss man mit so einem kleinen Vorsicht genießen. Deswegen ist so dieser Punkt des Wissenserwerbs, wo wir als Lehrende Ihnen sagen können, das stimmt, oder zumindest höchstwahrscheinlich wird es stimmen, ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht noch wichtiger ist, als er früher war und heutzutage noch gar nicht so richtig erkannt wird, glaube ich. Wenn man lernt, ist das Lernen höchst individuell. Ich glaube, jeder von uns lernt anders. Das wechselt vielleicht auch im Laufe des Lebens. Wir als Lehrende müssten normalerweise jedem von ihm die höchst individuelle Lernstrategie mit ihnen erörtern und auf sie zugeschnitten das Wissen präsentieren. Wenn wir das allerdings machen, haben wir eine 1-zu-1-Betreuung und ist teuer. Und das können wir nicht leisten, weder in Deutschland noch in Ungarn noch sonst irgendwo. Deswegen müssen wir die Lerntypen so ein bisschen zuschneiden. Man lernt alleine. Es gibt viele, die gehen durchs Studium ganz alleine, lernen sie. Es gibt aber auch viele, die sagen, nee, geht nicht, weil ich muss mit anderen lernen. Ich muss mich austauschen. Und das von Modul zu Modul höchst unterschiedlich. Das Lernen, ja, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, das hoffen wir immer als Professoren, aber dazu lernt man auch überall, im ganzen Leben, im Beruf, im Alltag, überall lernt man. Ne? Dann kommen wir zu den unterschiedlichen Wegen, wie man lernt. Das geht los, was wir jetzt hier gerade machen, ist in Präsenz. Ne? Also ich spreche, Sie hören zu. Das Gleiche kann man auch online machen. Also heute Morgen gab es eine Kuratoriumssitzung an der Fernuniversität. Da war ich bei uns im Studienzentrum. Das wurde online gemacht. Das kennen Sie auch alle, wie man sowas macht. Dann gibt es so Zwischenwege, wie beispielsweise, dass man was aufzeichnet. Das machen wir übrigens. Also die Veranstaltung wird aufgezeichnet, ist kein Livestream, es wird aufgezeichnet und man kann sich die dann hinterher auch noch anschauen. Ja, synchron, asynchron, was heißt das? Synchron ist das, was wir gerade machen. Wir sind zeitlich und örtlich alle zusammen. Und asynchron bedeutet, nein, das geht auch auf anderen Wegen, dass man vielleicht lernt, ohne dass wir in Raum und Zeit zusammen sind. Kommen wir nachher nochmal zu. Ja, mit und ohne Interaktion, ich rede mehr, aber Sie werden noch zur Interaktion kommen. Ich habe ja schon gesagt, dafür brauchen Sie nachher Ihr Smartphone. Und dann werden Sie hier ein bisschen mitmachen müssen oder dürfen. Ja, analoge digitale Tools, komme ich gleich noch zu sprechen. Gebührenfrei, gebührenpflichtig ist ein wichtiger Punkt. Also in Deutschland ist das Studium, Bildung, eigentlich sage ich, gebührenfrei. Warum? Weil es oft vom Staat übernommen wird. Also der Staat zahlt Schule, zahlt das Studium, zahlt die Universitäten. Es gibt zwar auch private Veranstalter, Wettbewerber, aber im Grunde genommen läuft viel in Deutschland über den Staat. Deswegen heißt das nicht, dass es kostenlos ist. Das bedeutet nur, dass die Studierenden nichts bezahlen müssen oder nur sehr wenig bezahlen müssen. Und ob das alles so effizient ist, was der Staat so macht, das lasse ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Gebührenpflichtig bedeutet, die Studierenden zahlen einen Beitrag zu ihrem Studium. Ja, was ganz wichtig ist, ist hier unten, also ohne Prüfungen geht es nicht. Also wenn alle lernen, ihr Wissen erwerben, alles gut, dann bräuchten wir auch keine Prüfung. Aber wir wissen ja alle, vielleicht auch aus der eigenen Studienzeit, ja, nee, so geht's einfach nicht. Die Prüfungen sind schon wichtig. Man braucht mal ein bisschen den Tritt in den Hintern, dass man eben halt dann auch zur Klausur lernt. Okay, das so ein bisschen als kleiner Einstieg. Und jetzt nehme ich Sie mal mit auf so eine Zeitreise, wie wir Wissen vermittelt haben und wie man gelernt hat. Und das Bild, was Sie gerade so sehen, das kennt der eine oder andere, der vielleicht mal in dem Bildungsbereich gearbeitet hat, kennt es, wenn man vorne steht, und Sie kennen es vielleicht fast alle, wenn Sie dann da sitzen. Das ist die Tafel. Kreide, und dann hat man an die Tafel was geschrieben und die Schüler oder Studierenden haben es abgeschrieben. Also ich weiß nicht genau, also ich kenne die Zeit auch noch, also sowohl hinter dem Tisch als auch vor dem Tisch. Und als ich vor dem Tisch war, da kann ich nur sagen, ich habe mich jedes Mal vollgeschmiert mit der Kreide. Und das waren noch so Zeiten, ich bin noch so einigermaßen leger, das ist so. Damals, als ich noch unterrichtet habe, da hat man da mit Schlips und Kragen und dem besten Anzug gestanden. Das war so. Und jedes Mal habe ich mich mit der Kreide vollgeschmiert. Das fand ich immer grauenhaft. Und jetzt komme ich zu einem Instrument, das sehen Sie hier so ein bisschen, das ist dieser Schwamm. Der Schwamm, das sind übrigens alles KI-Bilder. Also der Schwamm war entweder gar nicht da. Wenn er nicht da war, dann musste man mit der Hand das wegwischen an der Kreide, also an der Tafel. Wegwischen. Und wenn er dann da war, dann hat man ihn benutzt, mehr oder weniger trocken, ein bisschen rumgestaubt. Und danach hat man an der Hand gerochen. Ja, und da hat man also festgestellt, die letzten 4 oder 5 Semester ist er nicht gewechselt worden. Ja. Okay, das war so die Zeit, die ging lange, die ging sehr lange. Ja, ich komme jetzt zum nächsten Bild, wir machen mal etwas einen kleinen Zeitsprung. Das war so die Innovation in den 70er, 80er, letztes Jahrhundert. Das ist, ich weiß nicht, es hat sich nicht so viel geändert. Die Leute sitzen hinten, der Raum ist immer noch stickig, miefig, dunkel. So, und dann das, ich weiß nicht, ob man es mal ein bisschen erkennen kann, war damals die Innovation, nannte sich Overhead-Projektor. Ja, man brauchte nicht mehr die Tafel, die gab es immer noch, ja, aber man hat dann auf so eine Folie geschrieben. So mit so einem wasserlöslichen Stift hat man darauf geschrieben. Und dann hatte man so eine Rolle und dann konnte man immer so weitermachen. Das heißt, die Kreide, darauf konnte man verzichten, aber im Grunde genommen hat sich für die Schüler, Studierenden gar nichts geändert. Die mussten immer noch alles mitschreiben, was man darauf gepinnt hat. Dann kam das Problem, das wird der eine oder andere wissen, dass die Rolle leer war. Ja, und dann, die Rolle ist leer, das merkt man erst gar nicht, man schreibt weiter, dann merkt man das und stellt erstmal fest, habe ich eigentlich einen wasserlöslichen Stift? Vielleicht, wenn nicht, hat man ein Problem, weil man kriegt das nicht mehr weg. Wenn man ihn hat, dann muss die Rolle gewechselt werden. Wo liegt die hier? Okay, ich muss den Hausmeister rufen, das ist für die Studierenden ganz gut, weil die haben im Grunde genommen frei, weil der kommt vor einer Stunde, kommt er nicht. Ja. Okay, das war also die Welt des Overhead-Projektors. Ich fand das, obwohl ich das gut fand, dass die Kreide wegging, hat mich der Overhead-Projektor nicht überzeugt. Und dann kam ein Game-Changer. Und das ist das hier. Das ist auch das, was wir übrigens hier noch machen. Das sieht ja zwar ein bisschen netter und moderner aus, aber es kam der Beamer mit PowerPoint. Und das war für uns Lehrende, Vortragende deshalb eine ganz große Innovation, weil man den Unterricht vorbereitet hat. Also das, was ich jetzt gerade mache mit Ihnen, ne, also Sie sehen jetzt hier die Bilder und ich rede irgendwas dazu. Das ist was ganz anderes gewesen, weil ich habe nicht mehr das hingeschrieben und das haben die Studierenden mitgeschrieben, sondern ich habe das alles vorbereitet und trage Ihnen das vor. Das heißt, die Studierenden müssen im Grunde genommen das alles gar nicht mitschreiben, was da kommt, sondern die können Notizen zwischendurch machen. Wenn folgende Voraussetzung gegeben ist, was haben die Studierenden damals immer gefragt, wenn man diese Art des Unterrichts gemacht hat? Wissen Sie das? Die Antwort ist, können wir die Folien haben? Ja, und da waren einige so und die anderen so. Ich kann Ihnen zumindest sagen, Sie kriegen die Folien im Nachgang, ja, an die Veranstaltung, kriegen Sie. Ja. Ja, aber wie gesagt, das war für den Lehrenden, also ich fand das super, ne? Also ich konnte das alles vorbereiten und meine Sauklaue, die konnte sowieso nie einer lesen und jetzt war das total gut, kann man alles lesen. Wunderbar. So, jetzt kommt erst die nächste Innovation und die Schritte, Sie merken das an den Zahlen, die da oben stehen, die werden immer kürzer. Ne? Jetzt kommt ein Gamechanger für die Schüler-Studierenden. Das sieht man auf den ersten Blick gar nicht so. Also sieht ein bisschen netter aus, heller, freundlicher. Ne? So werden heute die Räume gestaltet, alles gut. Im Grunde genommen, für den Lehrenden hat sich kaum was geändert, aber für die Schüler hat sich was geändert. Nämlich, das sehen Sie, das sind nämlich diese Teile. Die Schüler, Studierenden sind mit Laptops selber in den Unterricht gekommen. Ja? Die haben in der Regel alles an Wissen, was ihnen da präsentiert wird, haben die schon selber auf dem Laptop. Entweder durch die Materialien, die sie von dem Lehrenden bekommen haben oder sonst irgendwoher. Videos, Podcasts, ChatGPT gefragt, gegoogelt, was auch immer. Selbst ein klassisches Lehrbuch taucht ja heute als PDF meistens auf. So, und jetzt waren wir in der Situation, oder in der sind wir im Grunde genommen immer noch, wo wir sagen, naja, wenn die Schüler und Studierenden alles haben, sich das Wissen selber aneignen können, wofür brauche ich denn noch den da vorne? Oder besser gesagt, muss der dann zur gleichen Zeit da vorne stehen, wie die Schüler, die da sitzen? Und das ist so im Grunde genommen der Startpunkt des asynchronen Lernens geworden oder gewesen. Und in dieser Phase sind wir jetzt immer noch. Und jetzt kommen wir zum Handy, weil im Grunde genommen, wenn man sagt, okay, die Studierenden können selber sich ihr Wissen aneignen, so wie sie es wollen, zum Zeitpunkt, wann sie es wollen und an dem Ort, an dem sie es wollen. Die können jetzt hier rausgehen, sich an die Donau setzen und sagen, oh, kann ich mir ja mal was durchlesen. Ne? Dann kommen wir jetzt zum Handy, weil der Laptop ist sperrig oder auch ein Tablet, immer noch besser als der feste PC, ja, aber ich muss ihn ja mitnehmen. Ne? Und man hat nicht immer den Laptop jetzt dabei, aber was man dabei hat, ist das Handy. Jeder von uns hat immer sein Handy mit. Und bei den Schülern und Studierenden ist es garantiert so. Und das stellt jetzt uns für die Situation, dass wir sagen, okay, wir müssen oder sollten die Lehre oder Teile der Lehre auch aufs Handy bringen, damit die Studierenden es jederzeit im Grunde genommen abrufen können, das Wissen. Ja. So, ich mache einen kurzen Schwenk in die Zukunft. Ja, wir haben gestern Abend auch in der Veranstaltung drüber gesprochen, dass mal irgendwann die Brille kommt, ne, wo das ganze Wissen nachher drin ist. Ne, also ich würde im Grunde genommen hier in Deutsch sprechen und Sie hören sofort in Ungarisch über die Brille oder welcher Sprache auch immer. Sie fragen mich auf Ungarisch was, zack, wird sofort übersetzt und ich kann Ihnen auf Deutsch antworten und Sie kriegen es auf Ungarisch. Ja. Also Apple sitzt dran, Google sitzt dran, Meta sitzt dran. Ich glaube, es wird mal irgendwann kommen. Ne? Aber das wird noch dauern, sodass wir uns jetzt in dieser Phase bewegen. Und ich glaube, das wird auch noch die nächsten 10 Jahre so sein, weil an der Phase arbeiten wir ja noch an der Entwicklung, dass wir das optimal hinbekommen für die Studierenden. Okay, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Zeitreise und stellen so ein bisschen fest, digitale Bildung umfasst Lehre und Prüfung, beides, und ist auch ein Prozess, der im Grunde genommen die Studierenden mitnimmt. Also die Studierenden lernen digitale Tools quasi nebenbei, so wie ich, als ich noch ein kleiner Grundschüler war, den Taschenrechner bedienen musste. Das war damals ein Teufelsinstrument übrigens, als er aufkam für die Lehrer. Ich habe das noch so ein bisschen als Schüler wahrgenommen. Den durften wir erst gar nicht benutzen. Das hat ewig gedauert, bis wir ihn benutzen durften. Und als wir ihn dann hatten, dann mussten wir ihn bedienen können. Das hat uns keiner gezeigt. Das haben wir eben halt selber gelernt. Genauso wie man heute lernen muss, wie man im Grunde genommen eine App bedient, die irgendwas mit Bildung zu tun hat. Okay, ich möchte heute in der Veranstaltung nicht über Risiken und Grenzen von irgendwelchen digitalen Medien oder Tools sprechen, weil das tun andere und die EU wird auch dafür sorgen, dass die kommen. Und wenn die EU das nicht macht, denn ich komme ja aus Deutschland, dann machen wir es Deutsche, ne? Weil da setzen wir immer noch einen drauf. Ne? Also ich möchte heute eher über die Chancen und Herausforderungen zumindest hier in dem Vortrag mit Ihnen sprechen. Ich habe so ein bisschen, also als Professor hat man ja nicht nur Lehre und Forschung, ein bisschen, aber nur ganz kurz mitgebracht, wo stehen wir eigentlich in der Forschung? Lern-Apps in der Betriebswirtschaftslehre, in der Hochschulbildung überhaupt. Dann werde ich ein bisschen was zu unserer Lern-App Ihnen vorstellen und in Part 3 sind Sie dann dran, wo Sie das dann mal hier gleich sofort anwenden können. Und dann sage ich zum Schluss noch was, ja, wen es interessiert, und an der Möglichkeit der Zusammenarbeit, der kann das dann auch gerne machen. Ja, wir haben 2 Promotionsprojekte laufen. Ich habe ja einen Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling. Das mache ich natürlich auch in Lehre und Forschung. Aber in den letzten Jahren beschäftigen wir uns relativ stark mit der digitalen Bildung. Das machen wir am Beispiel von Betriebswirtschaftslehre, lässt sich aber im Grunde genommen auf jede Disziplin übertragen. Ja. Die beiden Doktoranden, die ich habe, das sind diese Promotionsprojekte 1 und 2. Der eine arbeitet an der Automatisierung von Prüfungsleistungen und der andere arbeitet an der Generierung von Klausuren mit ChatGPT und ähnlichen Modellen. Beide spannende Sachen. Ich habe heute ein bisschen was mitgebracht zum ersten Projekt, einfach aus dem Grund, weil der ein bisschen weiter ist als der das zweite bearbeitet. Ja, was man so macht bei uns in der Forschung, man muss erstmal den Stand der Forschung im Grunde genommen dann erörtern und erläutern und auffinden. Und das macht man in der Regel, dass man alle Datenbanken, die relevanten, durchsucht. Das macht man so mit Schlüsselbegriffen, die habe ich hier mal kurz angegeben. Ist für Sie eigentlich jetzt erstmal nicht so wichtig. Und dann macht man sowas. Das müssen Sie jetzt nicht merken und auch keinen Schreck kriegen. Ich wollte das nur mal am Beispiel exemplarisch darstellen, wie das so läuft. Man durchsucht in der Regel alle Datenbanken, die englischsprachig sind und in unserem Fall auch noch deutschsprachig, ne? Also zweisprachig ist das dann immer. Und dann kommt man mit den Stichwörtern, die man da eingibt, hier zu diesem Thema auf 1700 Quellen. Wobei eine ganze Menge. Ne? Dann kann man erstmal ein Drittel aussortieren, ne? Weil das sind Publikationen, die leider doppelt sind. Ja, und dann geht das noch so weiter, dann guckt man sich den Rest an, ist das jetzt wirklich wichtig für meine Forschungsfrage, ja oder nein? Und dann kommt man ganz unten auf eine vielleicht ernüchternd wirkende Zahl, ja, dass ja also 85 von den 1700 dann relevant sind für die eigene Forschungsfrage. Jetzt keinen Schreck kriegen, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, das ist im Grunde genommen üblich so. Egal, was für ein Thema Sie bearbeiten, dass Sie von der Vielzahl der Quellen nachher dann immer nur so 5 bis vielleicht maximal 10% haben, wo Sie sagen, ja, das ist wichtig für mich. Automatisierung von Prüfungsleistungen. Was haben diese einzelnen Beiträge, diese 80 ungefähr, so untersucht? Die meisten haben sich beschäftigt mit Prüfungssystemen und Prüfungskonzepten. Habe ich gleich noch eine Folie mitgebracht. Was uns interessiert, ist eigentlich so die Sichtweisen und die Anforderungen, die Studierende, Lehrende und auch die Organisation, also Prüfungsämter, Prüfungsorganisationen, was brauchen die eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine automatisierte Prüfung haben, die vielleicht, so wie es bei uns in Hagen noch der Fall ist, über den PC läuft, bis hin vielleicht zum Handy. Wenn ich es mit dem Handy mache, was brauche ich da eigentlich für Anforderungen? Ne? Technisch bin ich jetzt erstmal außen vor, rechtlich auch. Es geht erstmal nur darum, was brauchen die einzelnen Individuen oder Organisationen. Gucken wir uns mal die Prüfungssysteme an. Die haben wir mal so ein bisschen eingeteilt nach Regionen, nach Ländern, nach Kontinente. Und man wird jetzt gar nicht überrascht sein, dass man jetzt sagt, es gibt hier noch keinen Standard. Also irgendwie, Moodle kennen Sie vielleicht so ein bisschen. Das nutzen viele Universitäten, aber ist im Bereich der Prüfung, geht so, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es so viele, die Namen sagen Ihnen vielleicht was oder auch nicht. Das sind so viele Eigenentwicklungen, die die einzelnen Universitäten dann vor Ort machen. Ne? Asien ist vorne. 17 dieser Systeme kommen aus Asien. Das mag einen jetzt nicht unbedingt überraschen. Interessant ist, dass nur 6 aus Nordamerika sind und immerhin 14 kommen aus Europa. Und wenn man jetzt in Europa sagt, ja, wir wollen doch mal irgendwo mitspielen mit Apple und KKG, dann ist das zumindest ein Bereich in der digitalen Bildung, wo ich glaube, da können wir in Europa, Marktführer will ich jetzt nicht übertreiben, aber zumindest vielleicht ein System entwickeln, wo man sagt, da haben wir Wettbewerb weltweit. Weil ich glaube, für die Amerikaner oder für die US-Amerikaner ist sowas wie Bildung unwichtig. Na, da kann man kein Geld mit verdienen. Ne? Finden die nicht so spannend. Ne? Die machen mit Amazon und sowas. Das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Aber da ist, glaube ich, in Europa für uns noch Potenzial da. So, wenn man mal ein bisschen zusammenfassen will, rechtliche Grundlagen lasse ich jetzt mal ein bisschen weg, auch wenn hier ein paar Juristen vielleicht dabei sind. Das ist schwierig, gerade in Deutschland mit unterschiedlichen Bundesländern, die so unterschiedliche Regelungen haben. Oh, das ist schon eine Nummer. Wir wollen uns eher beschäftigen mit den Anforderungen, die die einzelnen Akteure brauchen. Und interessant ist, Prüfungen auf mobilen Endgeräten, und da spreche ich gar nicht mal vom Handy, sondern auch noch vom Tablet, ist ein völliges Freifeld. Komplett offen. Da haben wir nichts zu gefunden. Und soweit ich das feststellen kann, es gibt zwar eine Reihe von Apps, also nicht nur uns, es gibt auch andere Apps, und die beschäftigen sich so mit klassischer Lehre, aber eben halt noch nicht mit Prüfung. Ja, ich komme jetzt kurz zu unserer App, die ich Ihnen vorstellen möchte. Wir haben, wie das ja so ist im wissenschaftlichen Bereich, man beantragt Forschungsgelder für seine Ideen, wenn man dann den Antrag auch genehmigt bekommt. Wir hatten die Idee schon zu so einer App vor Corona, das war wirklich kurz vor Corona, und sind mit unseren Anträgen dann in der Bildungslandschaft gnadenlos gescheitert, weil man gesagt hat, eine App an einer Universität? Nee, also das ist was für den privaten Freizeitkram, aber nichts für eine Universität und schon gar nicht für eine deutsche. Okay, und dann haben wir ein Startup gegründet, und mittlerweile bin ich auch ganz froh, dass wir ein Startup haben, weil da kann man da deutlich freier im Grunde genommen handeln, als wenn man das mit öffentlichen Geldern macht. Ja, die Person links kennen Sie, rechts ist mein Partner, der ist Mediziner, also hat mit BWL gar nichts zu tun. Und daran können Sie auch erkennen, dass wir also schon ein bisschen weiter gedacht haben, dass wir gesagt haben, okay, diese App, die wir entwickeln, das soll nicht nur was für BWLer sein, sondern das kann auch was für andere wissenschaftliche Disziplinen sein. In der Mitte ist unsere Geschäftsführerin, weil irgendeiner muss ja arbeiten, also zumindest operativ, ne? Okay. Jo, unsere Vision steht ganz oben. Studieren am Handy, das bedeutet eben halt nicht nur Lehre, sondern auch Prüfungen im Grunde genommen dann irgendwann mal am Handy abzunehmen. Wenn man das auf einer Skala von 1 bis 10 sehen möchte, mit 1 relativ am Anfang und 10, das ist jetzt das Produkt, wo alle sagen super, dann würde ich mal sagen, stehen wir so bei 3 mittlerweile. Ne? Die App richtet sich nicht nur an Studierende, sondern auch an Lehrende und an Organisationen, die im Bildungsbereich tätig sind. Sie ermöglichen individuelles Lernen, auch gemeinsames Lernen, und sie ist offen. Das ist also keine Fernuniversitäts-App, sondern alle Hochschulen können die App im Grunde genommen nutzen. Wichtiger Punkt ist der hier, die Lehrinhalte stammen ausschließlich von ProfessorInnen, Qualitätssicherung. Und zwar aus dem Grunde, weil wir gesagt haben, wir möchten in dem Augenblick, wenn da Inhalte eingestellt werden, nicht wie bei ChatGPT, keiner weiß, wie sicher die sind, sondern im Grunde genommen muss derjenige, der für das Modul verantwortlich ist, sagen, okay, die Inhalte sind so in Ordnung. Das heißt nicht, dass jetzt keine Fehler drin sind. Das kann immer mal passieren. Aber wir haben zumindest diesen Punkt, dass wir sagen, nur derjenige, der da seinen Haken hintermacht, der kommt in die App mit Inhalten rein. Wir haben es probiert, relativ einfach und bedienerfreundlich zu machen. Dann ist ein Punkt drin, auch der ist in der Bildungslandschaft zumindest vor 5 Jahren völlig umstritten gewesen, diese Gamification-Faktor in der Bildung. Also Bildung soll auch ein bisschen Spaß machen bei den Studierenden. Das kommt jetzt so langsam, war aber damals seinerzeit völlig geht nicht, passt nicht in ein Konzept einer zumindest deutschen Universität. Ja, weil die App offen ist, können Sie die sowohl im Play Store als auch im App Store runterladen. Wir sind ein Startup-Unternehmen, deswegen sind wir auch im Grunde genommen angewiesen auf Erlöse. Und die App ist, es gibt sie in der Basisversion, in der kostenlosen Basisversion, aber wir haben sie auch in einer Premium-Version, die kostenpflichtig ist. Und von den Einnahmen decken wir nicht nur unsere Fixkosten, sondern die benutzen wir dann zur Weiterentwicklung der App. Ne? Das ist zu studierendenfreundlichen Abonnentenpreisen möglich. So ein Jahresabo kostet 24 Euro, 2 Euro im Monat. Was da an Lehrbüchern hintersteht, also das können Sie gar nicht ermessen. Da ist jedes einzelne Lehrbuch teurer als dieser Abo-Preis. Was für uns wichtig ist, und das bauen wir langsam aus, sind Campus-Lizenzen. Also wenn Hochschulen sagen, ja, unsere Studierenden sollen die App haben, dann übernehmen sie die Gebühren für die Studierenden, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. So auch die Fernuniversität, also jeder, der an der Fernuniversität studiert und die E-Mail-Adresse hat, studium.fernuni-hagen.de, kann die kostenlos in der Premium-Version runterladen. Und für alle Mitarbeitenden, das ist jetzt übrigens seit Montag, mit der guten Nachricht komme ich jetzt, auch für die ist die Nutzung der App kostenlos. Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter der Fernuni sind und eine E-Mail-Adresse haben mit der Domain fernuni-hagen.de, dann können Sie sich damit kostenlos registrieren. Jo, wie ist die App aufgebaut? Sie müssen in dem Augenblick, wenn Sie beispielsweise von der Fernuniversität kommen, da Ihre Fernuni-E-Mail-Adresse eingeben. Darüber läuft dann die Registrierung. Wenn Sie Ihre private eingeben, können Sie es auch machen, müssen auch bezahlen. Und dann können Sie Nutzername, Passwort eingeben und dann geht's los. Da können Sie eingeben, was Sie wollen, Stichwort Datenschutz. Damit sind Sie dann auch anonym im System. Sie können dann Kommilitonen einladen. Das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Apps. Dann können Sie dem eine E-Mail und eine WhatsApp schicken. Zack, kannst du runterladen und wir können dann gemeinsam lernen. Ja, unsere App wächst stündlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch zumindest wöchentlich packen wir da immer neue Module rein. Jetzt steht hier eine Zahl von 35 Modulen, ich glaube es sind fast 40 mittlerweile und auch nicht nur mit 6000 Fragen und Antworten, sondern das ist auch deutlich mehr geworden mittlerweile. Das sind so unsere Basismodule, die brauchen Sie gleich auch, wenn wir ein kleines Quiz mit Ihnen spielen, dann kommen die hier raus. Und aufgebaut ist so ein Modul, wenn Sie da dann so draufklicken, dann sehen Sie hier im Grunde um so einzelne Unterkapitel, die ist also aufgebaut wie ein Lehrbuch. Also ein Lehrbuch hat auch einzelne Unterkapitel, so wie jetzt hier Innovationscontrolling, das ist ein Modul von mir, von der Fernuniversität. Und dann haben Sie hier die einzelnen Unterkapitel mit Fragen und Antworten, die Sie wirklich von vorne bis hinten durchlernen können wie ein Lehrbuch. Sie finden zu jeder Frage umfangreiche Lösungserläuterungen, das sind Texte im Grunde aus dem Studientext in dem Fall oder eben halt aus dem Lehrbuch desjenigen, der das erstellt hat. Und das können Sie jederzeit lernen. Können sofort hier, wenn Sie im U-Bahn sitzen oder S-Bahn oder so, können Sie das Handy anmachen, können ein paar Fragen durchspielen und können lernen. Ja. Sie können dann alle Fragen lernen. Was bedeutet das? Das sind hier in dem Fall 360 Fragen. Die werden Ihnen dann per Zufallsalgorithmus, werden Ihnen diese Fragen dann zusortiert. Und dann können Sie die auch so lernen. Also nicht von vorne und bis hinten, sondern eben halt durcheinander. Und das wissen Sie selber, wenn man die Fragen durcheinander würfelt, weiß man die noch oder weiß man die nicht. Der dritte Schritt ist Testspielen. Dann kriegen Sie 12 Fragen zufällig ausgewählt. Die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Bei uns sind das leicht, mittel und schwer. Und Sie kriegen einen Timer. 15 Sekunden, der läuft. und in dem Augenblick müssen Sie die Frage beantwortet haben. Das heißt, wenn Sie da einfach einsteigen in den Test spielen, das mache ich übrigens gleich mit Ihnen brutal, aber das empfiehlt sich nicht fürs Lernen, wenn man da anfängt und hat noch nie was gehört von den einzelnen Modulen, das sollte man nicht machen, man sollte erstmal hier anfangen. So, jetzt kommt so die Gamification-Variante. Sie haben das durchgelernt, das Modul, fühlen sich einigermaßen fit in den Inhalten. Dann können Sie einen Kommilitonen oder wen auch immer in der App, können Sie herausfordern und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt ein Testspielen und dann gucken wir mal, besser ist. Und der Gewinner, der kriegt dann so einen kleinen Pokal, das wird in der Statistik festgehalten. Und dann kann man sich sozusagen gegenseitig duellieren. Sie können Kommilitonen einladen in so ein Modul über dieses Zeichen. Das ist bei Apple so eine Treppe, so ein Siegersymbol. Das sieht bei Android ein bisschen anders aus. Egal. Und darüber können Sie dann sehen, wie weit sind die eigentlich in ihren Lernfortschritt. Das bietet sich als Lehrender immer ganz gut an, wenn ich ein Modul habe, dann versuche ich die Kommilitonen dazu einzuladen, das ist natürlich freiwillig, logisch, kann niemand dazu verpflichten, aber wer da reingeht, da kann ich also sehen, haben die jetzt 20% der Fragen beantwortet oder 30 oder wie auch immer. So, das ist so kurz eine Übersicht, es kommt noch eine zweite Übersicht, ich weiß nicht, gibt es hier, wer wird Millionär eigentlich in Ungarn, gibt es das? Ja. Gibt es, genau. Und da haben wir uns ein bisschen orientiert an dem Aufbau. Und bei uns ist in Deutschland mit Günther ja auch total erfolgreiche Sendung, gucke ich selber auch, und gesagt, so machen wir es auch. Ne? Also es gibt jeweils dann 4 Antwortmöglichkeiten. Eine ist richtig und hier unten sieht man dann den Lernfortschritt. Interessant ist, und das ist bei Günther ja auch nicht so, aber bei uns, dass Sie zu jeder Frage, egal ob Sie das richtig oder falsch beantwortet haben, umfangreiche Lösungserläuterungen haben. Das sind, wie gesagt, ist das die Literatur, die dahinter steht. Die ist auch angegeben, steht auch drin, von wem die ist. Herr Kollege Fandl aus Hagen, vielleicht kennt ihn noch der eine oder andere. Und hier und dort haben wir auch Videos und Podcasts beigestellt, dass man also direkt im Grunde genommen, wenn man die Antwort hat und sagt, will ich mir nicht alles durchlesen, ne? Okay, kann man verstehen, Lerntyp, Unterschiede. Und dann kann man aus Video gucken, kann man sich das anschauen oder man kann auch auf einen Podcast gehen, wenn man sagt, ich will es nur hören. Ne? Übrigens haben wir die, das ist auch so eine Nebenerkenntnis, die war für mich jetzt auch ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Leute Videos gucken als Podcast hören. Das ist aber nicht so, dass selbst im BWL, wo man so Tabellen und Abbildungen und Zahlen hat, die man mal erläutern muss, ist es wirklich so, dass die Downloadzahlen beim Podcast 3- bis 4-mal so hoch sind zu dem vergleichbaren Video mit gleichem Inhalt. Ja. Gut, wir haben unsere Module sortiert, so in einzelne Lernraumkategorien. Erwähnen möchte ich nur diesen Punkt, englischsprachige Module. Es hört beim Deutschen nicht auf. Also wir fangen an, dass wir die Module übersetzen ins Englische. Ja. Dahinter steht, das muss ich fairerweise sagen, schon deutsche Betriebswirtschaftslehre. Also wir haben jetzt eingestellt, relativ frisch, einen Lernraum Steuern. Also deutsches Steuerrecht ist sowieso ein Thema für sich, das hat kein anderer auf der Welt, hat so ein kompliziertes und schwieriges Steuerrecht wie wir Deutsche. Und das haben wir ins Englische übersetzt. Das heißt, es ist für denjenigen gedacht, der beispielsweise hier in Ungarn arbeitet für eine deutsche Firma und sagt, wie sieht das eigentlich aus, das Recht? Ne? Oder umgekehrt, für jemand, der in Ungarn ist und dann sagt, nee, ich will jetzt für meine Firma in Deutschland arbeiten und sagt, aber so ein bisschen Grundzüge deutsches Steuerrecht möchte ich haben. Und ganz ehrlich, ich habe zwar den Beruf mal gelernt vor 40 Jahren, aber deutsches Steuerrecht auf Deutsch zu lesen, ist schon schwer genug. Und da ist es manchmal ein bisschen einfacher, das auf Englisch zu machen. Also der Lernraum oder das Modul ist jetzt da drin, können Sie sich mal reinschauen und mal gucken, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Ja, dann haben wir eine Evaluationsmöglichkeit drin, dass man sofort darauf klicken kann und sagt, ich möchte dieses Modul evaluieren und die Lern-App dauert ein paar Minuten. Zack, kommt sofort zu uns. Wir haben die Ergebnisse und können damit arbeiten. Gut, jetzt, das sind so, Sie kriegen ja die Folien, die Lernhinweise überspringe ich mal an dieser Stelle. Das habe ich so ein bisschen in Grundzügen erklärt. Das können Sie sich in Ruhe durchlesen, wenn Sie das interessiert. So, das sind so die aktuellen Entwicklungen. Ich habe ja gesagt, die Einnahmen, die wir haben, die stecken wir in erster Linie in die Weiterentwicklung der App. Und wir sind dabei, digitale Karteikarten zu erstellen. Hoffen wir, dass das Ende des Jahres kommt. Dann ist der nächste Schritt, wir werden Chatbots erstellen wollen zur Kommunikation zwischen den Lehrenden und den Studierenden und den Studierenden untereinander. Also Chatbot ist auch nicht so ganz billig, sage ich jetzt mal so von der Entwicklung, ne? Stichwort IT, das zum einen. Zum anderen haben wir so ein bisschen am Anfang Angst gehabt, das zu machen, weil die Studierenden, wenn die sich da irgendwie austauschen und da kommen gewisse Kommentare, sie wissen, worauf ich hinaus will, dann ist man als Plattformbetreiber für sowas verantwortlich und so. Da haben wir ein bisschen zurückgeschreckt, aber nach Rücksprache mit vielen Studierenden, zumindest an der Fernuniversität, haben wir gesagt, nein, also da beschimpfen wir uns nicht, das machen wir woanders. Okay, deswegen werden wir das mal riskieren, das zu entwickeln. Wo wir nicht stehen bleiben wollen, ist bei den Aufgabentypen, also 1 aus 4, wer wird Millionär, ist nicht der letzte Schritt. Wir werden also anfangen, dass wir auch Übungsaufgaben mit Zahlen, wo sie ein bisschen rechnen können, das braucht man für Controlling übrigens, dass wir das da einbauen, ist aber auch nicht ganz billig. Okay, so, das erstmal zum groben Überblick und jetzt sind Sie dran, jetzt können wir schon mal so langsam Ihr Handy rausholen, jetzt werden wir ein paar Fragen aus der App machen. Und ich habe aber mitgebracht, keine Angst, ich habe mitgebracht leichte Fragen. Ich habe ja gesagt, Schwierigkeitsgrad leicht, mittel, schwer. Es gibt nur leichte, aber es gibt aus jedem unserer Basismodule BWL, von der Beschaffung über Rechnungswesen bis zur Vertrieb und Organisation, gibt es jeweils eine Frage. So, 4 Antwortmöglichkeiten pro Frage. Eine Antwort und nur eine ist richtig. Sie kriegen das gleich alles aus Handy über einen QR-Code, kommen wir gleich zu. Und Sie haben dann, wie bei unserem Test, nur 15 Sekunden Zeit für die Beantwortung. Wenn Sie dann nicht auf Senden gedrückt haben, dann wird Ihre Antwort nicht erfasst. Also spätestens nach 15 Sekunden müssen Sie sich für irgendwas entscheiden. Da Sie vorher nicht gelernt haben, ist das vielleicht gar nicht so schwer. Wir haben übrigens bei uns in der Lern-App für die Schwierigkeitsgrade unterschiedliche Punkte. Ne? Also schwierige Fragen gibt mehr Punkte als leichte. Das machen wir hier ganz einfach. Wir haben ja auch nur leichte Fragen. 1 Punkt pro Antwort. Das heißt, die maximale Lösung ist 9. Sollten unter Ihnen mehrere gleich sein mit der höchsten Punktzahl, dann zählt insgesamt die schnellste Zeit, in der die Fragen beantwortet wurden. Ja. So, bevor wir gleich zum QR-Code kommen und Sie den einscannen und Sie dürfen dort Ihren richtigen Namen eingeben und wenn Sie sagen, nee, ich gebe da einen anderen Namen ein, können Sie es auch machen, aber es wird dann schwierig, den Wein zu gewinnen. Ja, und das müssen Sie irgendwie belegen und ich habe ja zumindest in der Einladung versprochen, irgendwo, das ist ein materiellen Anreiz gibt, also außer dem immateriellen, dass sie natürlich gleich gewinnen wollen, das verstehe ich, gibt es aber auch einen materiellen und ich bin also heute Morgen in einem der besten Weinlokale, wurde mir zumindest empfohlen von Pedro, ne, wo man den Wein kaufen soll als Gewinn und ich habe mitgebracht einen Cabernet Sauvignon und ich wollte einen aus der Region haben, also aus Ungarn, ne, das heißt Jammertal, naja, ich finde den Begriff ein bisschen, ja, Bila, okay. Also, der war nicht ganz billig, sag ich mal so. Ich hoffe auch, der wird dem Gewinner schmecken und das kriegt derjenige, der gleich das Quiz gewinnt. Ja? Okay, gut. So, die Spielregeln sind hoffentlich klar. Dann kommt gleich der QR-Code und Sie brauchen gleich nur auf Ihr Handy gucken. Also, Sie können den gleich hier einscannen und dann wollen wir hoffen, dass das klappt, auch bei denen, die hinten sitzen. Und dann kommt es gleich aufs Handy und dann müssen wir Benutzernamen eingeben und der erscheint dann gleich da vorne. Ah, sehr gut. Der Erste oder die Erste hat es geschnappt. Ah, wunderbar. Ja, wir werden sehen. Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht einen weißen oder einen roten kaufe für den besten Gewinner oder die beste Gewinnerin. Ne? Aber in Deutschland haben wir übrigens 4 Geschlechter, deswegen, das funktioniert nicht. Also von daher kriegt nur der Gewinner 1. So, 20 sind auf jeden Fall mehr als 20. Ich gucke noch ein bisschen. Gut. Soweit alle drin, die mitmachen wollen? Ja, da sind noch welche. Ich sehe noch welche, die Handy hochhalten. 21, okay. Auch noch einen Augenblick. Wie gesagt, 15 Sekunden Zeit. Und wenn Sie die Antwort eingegeben haben, danach sofort auf Senden drücken. Okay. Gut, dann geht's jetzt los. Ich drücke gleich auf den Knopf und, ach, warten wir doch noch einen Augenblick. Na gut. Ich halte mir mal den Wein hoch. Ja. Ich sage aber nicht, was er gekostet hat, aber war nicht billig. Ja. Okay, dann fangen wir jetzt aber an und es geht los mit der ersten Frage. Jetzt kommt die Verteilung übrigens, ne? Also wer was angeklickt hat und 54 waren für Lagebericht und 38 haben es aber richtig gemacht. Das ist die Anlage, den Begriff gibt's nicht. Ja. Deutsche Wortklauberei. Okay, es geht weiter. So, das ist jetzt eine Frage aus meinem Fach und das haben die meisten richtig gemacht, sehr schön. Also 40% waren für die Existenzsicherung, gut. Und Frage 3. Also Zinsen und Tilgung bleibt immer gleich der Betrag und im Laufe der Zeit nehmen die Zinsen ab und die Tilgung zu und das nennt man Annuitätentilgung. Okay, nächste Frage. Ja, die meisten Projekte sind übrigens langweilige Routineprojekte und das haben auch die meisten gewusst. Hoher Innovationsgrad gehört nicht dazu. Nächste Frage. Frage aus dem Bereich Marketing. Ja, das wissen dann auch wieder die meisten. Als Controller muss ich ja immer sagen, ne, bei diesen Fächern. Oh, gut, es geht weiter. Deutschland ein bisschen kennt, ist die Antwort eigentlich klar. Ja, schnelle Anpassungsfähigkeit kann man übrigens bei jeder Frage in Deutschland eigentlich im Grunde genommen ankreuzen. Ist richtig. Gut. Nächste. Da haben wir gestern schon bei der Probe ein bisschen im Studienzentrum darüber diskutiert, aber die Hälfte hat es auch gewusst, das ist der Supermarkt, genau. Okay, nächste Frage. Der Themenbereich Buchhaltung und Rechnungswesen. Schön wäre, wenn das Bankguthaben ist niemals negativ, das wäre übrigens gut, aber das wissen Sie vielleicht, dass das vorkommen kann. Aber der Kassenbestand ist niemals negativ, das geht nicht laut Definition. Nächste Frage. Finanzamt wäre schön, ne? Gucken. Ah, ja, das will ich wollen. Ja, ja, der Arbeitgeber zahlt die Lohnsteuer für den Arbeitnehmer allerdings ans Finanzamt. Ne? Also Arbeitnehmer ist die richtige Antwort. War die letzte Frage, glaube ich, ne? War die letzte Frage, meine ich, ne? Okay. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Gleich kommt hier das Gewinnertreppchen. So, und gewonnen hat Monika. Ja? So, ja, das ist so. Also das ist auch der Veranstalter darf natürlich gewinnen, ne? Aber nicht der Fernuniversität. Oder sagst du?
Ich übergebe es gerne.
Ja. Okay. Gut. Okay. Dann, weil Veranstalter dürfen nicht mitspielen. Das ist ja auch immer so im Rechtssystem so, ne? Ja, rechtmäßig ausgeschlossen. Okay, dann kommt Anta Christoph. Ja. Ja. Aber Sie kannten die Fragen ja nicht. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. Dann auf der Podiumsdiskussion dann nur gutes Sagen.
Danke. Trinken Sie mal die Aktion.
Ja, genau. Aber nicht gleich austrinken. Dann.
Nicht gleich.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Dann lassen Sie sich schmecken. Ja, und dann müssen wir auch wissen nachher, ob er wirklich gut war. Das interessiert mich.
Okay. Okay.
Also im Milch am besten.
Sag ich morgen Bescheid.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, okay. Also so kann dann das auch ein bisschen Spaß bringen. Natürlich muss man sagen, gerade an Fernuniversität, da läuft das ja alles online und da ist das immer so ein bisschen schwierig mit solchen Geschenken und so. Das geht nicht. Aber da muss man sich auch noch ein bisschen was im Grunde genommen einfallen lassen. Noch ein Foto machen für die Hall of Fame vielleicht? Ja? Ja? Nein, nicht von Ihnen, aber dass Sie zumindest, dass Sie das, nicht aus sich selber, genau. Emesh machst du, genau, Emesh macht das, ja, Emesh macht das Foto, genau. Bitte? Nein, ich will da nicht mehr drauf. Nein, 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 nein. Gar nichts mit zu tun. Ja, wunderbar. Okay. Ja. 1,49 war sogar ein bisschen ein Tick langsamer gewesen sogar, aber mehr Punkte gehabt. Aber nur bei Punkt Gleichstand, da zählt ja sozusagen das Torverhältnis. Ne? Okay, gut. So, dass das nicht so ganz Spaß ist und wir das auch so ein bisschen jetzt ausprobieren bei uns an der Fernuniversität. Also wir sind jetzt diesen Sommer, also jetzt 1.4. gestartet mit einem weiterbildenden Studiengang Sport Business Management. Und wir haben im letzten Jahr, im Sommersemester, Pilotstudium gemacht mit so circa 15 Teilnehmern, die sich interessiert haben für das Studium und wo wir im Grunde genommen die Lehre komplett abgebildet haben über die App. Also es gab kein weiteres Material, es gab nicht irgendwie Papier, das irgendwie hin und her geschickt wurde, noch nicht mal PDFs verschickt, sondern wir haben rein im Grunde gesagt, nur die Inhalte der App sind prüfungsrelevant. Und jetzt zum Teil der Prüfungen. Wir sind ja an den Universitäten, und da nehme ich meine jetzt nicht aus, immer so ein bisschen schwerfällig mit den Prüfungen. Es gibt in der Regel ein oder zwei Termine im Semester. Und das ist natürlich für Studierende immer so ein bisschen ärgerlich. Man hat die ganze Zeit gelernt, aber gerade im Wintersemester, wenn also im Januar, Februar die Prüfung ist, ist man krank. Ja, oder der Partner ist krank oder die Kinder oder wer auch immer. Aber jedenfalls, man kann dann nicht zur Prüfung gehen oder man schleppt sich da dann hin unter irgendwelchen Antibiotika, die man da reingeworfen hat. Und das ist alles nicht so glücklich. Und wir sind jetzt so ein bisschen den Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, wir teilen die Prüfungstermine auf. Ja, dass wir so mehrere einzelne Prüfungstermine machen, kleine Einheiten, so wie jetzt so ein Test mit 15 Sekunden, alles unter Aufsicht, das haben wir noch online gemacht, also was wir gerade mit Ihnen gemacht haben, haben wir sozusagen online über Zoom gemacht, dass Sie da gesessen haben mit Ihrem Handy und wir konnten gucken, dass Sie sind und so. Also von daher, das ist im Grunde genommen, finde ich, ein wichtiger Schritt, dass wir auch flexibler werden in den Prüfungen. Ja. Ich würde mir mal irgendwann wünschen, dass man nachher mit dem Smartphone sitzt und das wird so aufgezeichnet und man kann dann, ich will nicht sagen 24/7, aber so gut wie individuell nachher so seine Teilprüfungen machen. Die Ergebnisse werden direkt zu den Lehrenden, direkt zum Prüfungsamt weiter und sie kriegen ein paar Sekunden später ihr Ergebnis sofort aufs Handy wieder rauf. Ne? Zukunftsmusik, aber wir sind dran. Also ne? Vision, studieren am Handy, ne? Man muss ja eine Vision haben, sonst macht es ja keinen Spaß. Also die Studierenden fanden das ganz gut so und deswegen werden wir das auch weiter fortführen und ausbauen. Ja, das überspringe ich mal, das kennen Sie. So, ich habe ja gesagt, die Lern-App ist offen für alle Hochschulen und Bildungseinrichtungen, die mitmachen wollen. Ja. Und da sehen Sie jetzt so eine Übersicht, die bisher aktiv mitmachen, wo wir das wissen, die sich auch an uns wenden. Weiß ja nicht, wer das sonst noch so macht und die App einfach nutzt, das kann man ja machen. Und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt einige Hochschulen, die sagen, wir nehmen das so, wie es ist. Die Inhalte passen für unsere Studierenden, fürs erste Semester oder für Controlling oder was auch immer. Dann gibt es andere, die sagen, ja, das passt nicht hundertprozentig, weil mein Modul Marketing hat zum Teil andere Inhalte oder Sie kennen das Problem der Credits. Ne? Der eine hat 5 Credits, der nächste hat 7, der nächste hat 6. In Hagen haben wir 10. Aber deswegen sind die Inhalte nicht ganz deckungsgleich und müssen dann eben halt angepasst werden. Ne? Wenn das so ist, dann kriegen die von uns immer den Fragenkatalog, der in der App ist, und dann können die Kollegen oder die jeweiligen Professoren das eben halt anpassen für ihre Module. Stichwort Gebühren, es ist auch ganz unterschiedlich, dass einige Universitäten sagen, ja, wir übernehmen die Gebühren, wie beispielsweise Hagen. Es gibt andere, die sagen, nö, also diese 24 Euro, ne, die können die Studierenden dann selber tragen, das ist ein halbes Lehrbuch. Das ist also wie gesagt ganz unterschiedlich und ganz individuell, wie die Bildungseinrichtungen das haben, aber das finde ich auch nicht weiter schlimm. So sieht das dann aus, wenn man dann beispielsweise sagt, als Hochschule baut man ein Modul in unsere Lern-App rein, was dann eigentlich nur gedacht ist für die Studierenden der jeweiligen Hochschule. Und dann taucht hier das Logo auf, das ist beispielsweise, wenn man es erkennen kann, das Logo der Uni Wuppertal und da oben Uni Trier, taucht das Logo auf, damit die Studierenden wissen, aha, der Lernraum ist für mich. Hat natürlich auch einen kleinen Werbeaspekt für die Hochschule. Ne? Sagt auch eine staatliche Hochschule nicht Nein zu. Und wenn man jetzt mal die Leistungsprozesse nimmt, der Uni Trier, dann läuft das im Grunde genommen so, wie der jeweilige Kollege dann halt seine Vorlesung gliedert. Das, wie gesagt, ist dann aber individuell. Ja, Stichwort Geld. Wir haben gesagt, wir wollen das auch einfach machen für alle Beteiligten und jetzt nicht jeden einzelnen Studierenden abrechnen oder sowas, sondern wir sagen im Grunde genommen, wir nehmen einfach ein Jahresabo von 1200 Euro, das entspricht entspricht 50 Studierenden. Also wenn eine Hochschule 50 Studierende hat und mehr, dann rechnet sich das für die, das hat übrigens fast jeder. Und auch die Großen, wie jetzt eine Fernuniversität, die zahlen auch nur die Gebühr. Und wir machen das mit der Freischaltung, genauso wie ich Ihnen das am Anfang erzählt hatte, wie wir es mit Hagen machen. Wir nehmen einfach die jeweilige Studierenden-Domain der Universität und in dem Augenblick, wenn man diese Endung hat, egal was man da vorschreibt, ist man automatisch für die Premium-Version freigeschaltet. Es gibt also keinen großen Abrechnungskram hin und her. Was auch noch ganz gut ist, die Studierenden, die dann freigeschaltet sind, die haben also nicht nur Zugriff auf den Lernraum, der für sie bestimmt ist, sondern auf alle Lernräume. Umgekehrt bedeutet das aber auch, wenn ich jetzt beispielsweise sage, als ein Hochschullehrer der Universität Trier, ich stelle da meine Inhalte ein, dann können auch alle die sehen. Das ist also offen. Das ist so ein bisschen auch so unsere Denke, dass wir sagen, wir verstecken die Module, das Wissen, nicht mehr irgendwo in Moodle und nur die Studierenden der Universität oder meiner Universität können darauf zugreifen und die anderen nicht. Das finde ich in Zeiten der KI komplett überholt. Also wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen anders denken, als wir das vorher gemacht haben. Und was ich mir ganz interessant finde, bei uns in der Wissenschaft ist es so, Forschung soll international sein, das ist auch gut so, und man muss sich vernetzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Forschungsprojekt betreibe, dann habe ich dann Kollegen aus Ungarn dabei und aus China und wir stehen zusammen auf dem Paper und entwickeln irgendwas. Das wird auch gefördert. Aber in der Lehre, da ist es das so, nee, da machen wir Kostenrechnung, Buchhaltung und das machen wir jetzt an der Andrassy-Universität so und in Münster machen wir das so und in Hagen machen wir das so und es gibt überhaupt keinen Austausch. Obwohl soll ein Haben doch überall gleich ist. Gut, okay, dann finden Sie hier zum Schluss noch unsere Kontaktdaten. Wie gesagt, die Folien bekommen Sie ja. Und jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Ich hoffe, dass ich Sie nicht allzu sehr gelangweilt habe und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
So, gibt es Fragen?
Dolmetscherin, also die können auch gerne auf Ungarisch gestellt werden.
Seit wann entwickeln Sie die App?
Also wir haben ein Jahr haben wir gebraucht für die Entwicklung. Aber da war auch Unternehmensgründung und alles Mögliche mit dabei. Also wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir die Version hatten. Und die ist jetzt ungefähr seit dreieinviertel Jahren auf dem Markt.
Ja. Relativ schnell.
Ja, also da haben uns auch alle bewundert für. Also die ITler haben wir dazu gekauft. Ich kann auch nicht coden. Wir haben eine Studierendengruppe da gehabt, aber jetzt nicht von der Fernuniversität, das ist eine eigene Firma gewesen. Und die haben das mit uns gemacht und das fand ich auch im Nachhinein ganz gut, weil ich gehöre auch schon zum älteren Semester dazu und ich hätte vielleicht andere Dinge anders gemacht in der App, aber dadurch, weil die Studierenden gesagt haben, nee, so geht's nicht, das musst du so machen und so, das war ganz gut so, ne? Und mittlerweile sind wir aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Studierenden, die haben sind jetzt alle fertig mit dem Master, ein paar promovieren schon, die lösen dann langsam ihre Firma auf. Also wir haben Bedarf an ITler.
Ja?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir das nicht erheben können. Ja. Also das Einzige, was wir sehen beispielsweise, und das ist eine gute Erkenntnis, aber das ist eben halt, das sind BWLer. Also ich hab auch ein bisschen gedacht, in dem Augenblick, wenn beispielsweise die freigeschaltet sind für die Premium-Version, dann können die ja überall reingucken. Ja. Und wo ich dann so denke, das mache ich dann auch. Allein schon, weil ich ja vielleicht Wissen haben möchte und auch noch andere Module studiere, als vielleicht nur Marketing, sag ich jetzt mal. Und wir haben jetzt so die ersten zwei Semester im Kasten, wo sowohl unsere Studierenden der Fernuniversität als auch unsere Partner, die jetzt die ersten Klausuren geschrieben haben. Wir können ja nicht erkennen, beispielsweise, wenn jemand von der Uni Trier ist, dann können wir nicht erkennen, wer das ist. Ne? Aber wir wissen zumindest, aha, so und so viele Leute der Uni Trier haben sich das Modul angeguckt. Und jetzt komme ich zu einer ganz bösen, aber vielleicht auch nicht überraschenden Erkenntnis. Wir stellen fest, dass die Zahl der Klausurschreiber in den einzelnen Modulen, speziell von Universitäten, ungefähr der Zahl der User entspricht, die sich die App downloaden. Jetzt kann man nicht sagen, das sind genau die, die die Klausur geschrieben haben, weil man es ja nicht weiß, Stichwort Anonymität, aber der Schluss liegt nahe. Also von daher braucht auch niemand Angst haben, glaube ich, dass man da die Lehrinhalte ausspäht oder so. Die Studierenden gehen da rein und sagen, aha, der Lernraum ist für mich, da schreibe ich die nächste Klausur, das lerne ich und der Rest einen anderen Wahl. Ja. Ja. Aber ansonsten können wir haben in den Statistiken können wir im Grunde nur das feststellen, haben wir aber auch bewusst so gemacht, wir sind ja auch gezwungen, jetzt als privates Unternehmen, dass wir uns an die Datenschutzrichtlinie, keine Ahnung was, wie die heißt, halten und das tun wir natürlich auch. Ne? Und ansonsten müsste jeder Hochschullehrer dann selber gucken mit seinen Studierenden und müsste die dann befragen in der Evaluation, aber das können wir nicht. Ja. Also wir haben ungefähr so 1000 Downloads im Monat. Und man kann das auch sehr gut feststellen, jetzt würde ich sagen, jetzt über die Zeit, jetzt die läuft, dass man wirklich sagt, im Semester, ne, also Oktober beispielsweise da, und das Wintersemester ist immer ein bisschen höher als das Sommersemester und die Monate, wo Semesterferien sind, das sind die schwächsten Monate. Also das ist wieder, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Da sieht man also, dass die Studierenden wohl im Semester lernen und außerhalb nicht. So soll es ja auch sein.
Dann basiert das Businessmodell also praktisch nur auf den Einnahmen aus den Abo.
Ja.
Also nicht irgendwelche Daten.
Nein. Nein, nein. Also das Projekt, also das ist kein Geheimnis. Also die Entwicklungskosten inklusive mit allem drum und dran haben so 120.000 Euro gekostet. Ne? Die werden wir nicht so schnell wiedersehen. Ne? Und das ist eigentlich ist das so eine Art gemeinnütziges Projekt von meinem Partner und wir. Wir schreiben jetzt aber eine schwarze Null. Und wie gesagt, wir freuen uns auch, wenn mehr dazukommen, ne? Weil dann können wir die weiterentwickeln. Weil wir auch gesagt haben, alles, was wir jetzt an Weiterentwicklung machen, die machen wir aus dem Cash. Ne? Also von daher ist das jetzt kein gewinnmaximierendes Projekt oder sowas. Ne? Das war uns von Anfang an im Grunde genommen klar. Und wir betreiben das, weil ich insbesondere auch davon überzeugt bin, dass diese Art der digitalen Bildung, und da spreche ich jetzt nicht nur für die Fernuniversität, dass das, glaube ich, eine Sache ist, die wir zumindest bei den Bachelor-Modulen, diese Pflichtmodule, die jeder an der Uni macht, wie Kostenrechnung, Buchhaltung, wie sie alle heißen, dass wir das, glaube ich, auch vereinfachen können. Und das ist auch ein gutes Argument, auch Kollegen zu überzeugen, die nicht unbedingt Anhänger der digitalen Bildung sind. Da gibt es nämlich einige. Und wenn man dann aber vielleicht sagt, naja, gut, du kannst das hier über die App alles im Grunde genommen abgrasen und dann kannst du vielleicht auch mehr forschen und hast mehr Zeit für die Forschung, das wäre dann so ein Argument, wo ich den einen oder anderen zu bewegen kann. Aber auch nicht, weil ich jetzt sage, die digitale Bildung ist wichtig, so sagen vielleicht viele, ist mir auch egal, aber dass ich selber entlastet werde dadurch, das ist, glaube ich, ein gutes Argument, das man da ziehen kann. Ja, und die Plattform steht ja. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise darüber nachdenkt, da andere Disziplinen einzubauen, dann steht die Plattform. Das Geld ist ja einmal ausgegeben sozusagen und kann man relativ leicht dann auf andere Disziplinen dann übertragen. Ne? Das funktioniert.
Die Konkurrenz, sind Sie jetzt Vorreiter oder?
Ja, also wir sind, also hier mein Mitarbeiter, der die Prüfungsleistung als Thema hat, der hat jetzt gerade relativ frisch so eine Konkurrenzanalyse gemacht. Der hat erstmal alle Apps sich angeschaut, die aber irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas überhaupt mit Lernen machen und sowas. Und da würde ich jetzt so sagen, also so, wo wir jetzt so Richtung Denken, nachher auch so Prüfungen, was wir jetzt so mal so probehalber hier gemacht haben, da sind wir die Ersten. Also da, soweit sind die nicht. Und die meisten Lern-Apps sind auch individuell. Das heißt, diese Vernetzung, dass sie jemanden im Grunde genommen jetzt anmorsen kann und sagen, hier, komm, lass mal ein Duell spielen und so, das, da sind wir auch die Ersten. Ne? Hat aber den Nachteil, dass die App eben halt online verfügbar sein muss. Also sie müssen im WLAN sein oder online, sonst kriegen sie die Daten nicht runtergerufen vom Server. Und das handelt uns auch mal viel Kritik ein, ne? Aber das ist nun mal so und das geht nicht anders. Ne? Ja.
Gibt es Studenten in Deutschland, die versuchen, irgendwie die Prüfung auszutricksen?
Ja, also ich glaube, das ist kein deutsches Problem, glaube ich. Ja. Und ja, verstehe ich. Also ja, und es ist auch kein Problem, was jetzt neu ist. Ne, das gab es auch zu meinen Zeiten schon, dass man immer versucht, die auszutricksen. Das wird es auch immer geben. Das will ich sagen. Also wir arbeiten ja in Hagen, so wie wir es gerade so gemacht haben. Ne? Also die sitzen alle zu Hause, ne, an ihrem eigenen Rechner und wir kontrollieren das über Zoom. Ja? Und wir haben das mittlerweile schon ganz gut, finde ich, gelöst. Durch die Tatsache, dass durch Corona, da war Corona mal ein Vorteil, muss man wirklich sagen, die Rechtsprechung bei uns in Deutschland sich ziemlich gedreht hat. Die war vorher immer pro Studierender. Das heißt, als Corona kam und wir gesagt haben, wir können die Prüfung gar nicht anders machen, weil die Leute können ja nicht irgendwo in Hörsaal oder so. Ja, aber ihr könnt ja nicht, dann sitzt ihr zu Hause und ihr habt ja die Wohnung, ne, und dann tretet ihr ja in die Privatsphäre des Studierenden ein. Da könnt ihr ja im Hintergrund ein Bild von Borussia Dortmund hängen und dann sieht da jeder, also wirklich, unsere Datenschützer haben damals so argumentiert und die Gerichte sind es mitgegangen. Dann dauerte Corona ein bisschen länger und wir haben jetzt wirklich seit Corona, wo es vorbei ist, die müssen eine zweite Kamera haben, von vorne, von der Seite. Wir haben vollen Zugriff auf die Bildschirme. Also auch das war damals ein Punkt, wo die Rechtsprechung gesagt hat, geht nicht, ne, wegen Individualität und sowas und Grundrechte verletzen und bla bla bla. In dem Augenblick, wenn die Prüfung kommt, dann greifen wir auf deren Bildschirme komplett zu und können alles sehen. Ja. Und wir dürfen aufzeichnen, dürfen wir auch. Das Einzige, was noch nicht geht, Stand jetzt, zumindest in Deutschland, ist, und das ist noch ein bisschen der Haken bei unserer Handyprüfung, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt hier das Smartphone, dann wird Face ID, ja, ich bin es, und dann wird darüber aufgezeichnet und ich sitze davor und mache irgendwas. Ja. Da wird vielleicht, ich sag mal, der beste IT-Mann oder Frau, ich weiß nicht, wie man es austricksen kann, aber es geht vielleicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wenn man das alles weiß, dann studiere ich nicht. Ne? Dann arbeite ich in der Praxis und verdiene wie viel 100 Euro pro Stunde. Ne? Also von daher, also man kann das immer austricksen. Es wird es immer geben, aber ich glaube, dass es für alle, ich sag mal, die 95% oder 99% normal studieren, dann ist eine gute Sache, das so zu machen. Ne? Und dann kann man auch sagen, ich mache jetzt die Prüfung und nicht morgen oder so. Wir haben übrigens festgestellt, bei den Online-Prüfungen, um dann nochmal kurz zurückzukommen, ich habe selber Aufsichten gemacht, ne? Nicht nur die Mitarbeiter, weil ich selber wissen wollte, wie läuft das. Was in der Anfangszeit in Corona wirklich viel auftauchte, waren die Toilettengänge. So, also wenn Sie beispielsweise im Hörsaal sind, hier an der Drasche-Universität, und Sie machen Ihre Prüfung und Sie gehen auf die Toilette, ja, dann melden Sie sich in der Liste und dann gehen Sie raus. So, dann können Sie natürlich irgendwo einen Kommilitonen haben, ne? Oder Sie können auf Toilette gehen irgendwo und da noch ein Buch liegen haben oder was auch immer. Gucken sich die Lösung an und dann laufen sie wieder zurück. Das ist natürlich bei einer Online-Prüfung zu Hause einfacher. Die haben den ganzen Raum, den haben wir kontrolliert, und wenn ich jetzt sage, ich gehe auf die Toilette, darf man natürlich, so, dann gehe ich jetzt hier raus und da um die Ecke liegt das Buch und dann komme ich wieder rein, das geht schneller. Aber wir haben festgestellt, dass die Toilettengänge mittlerweile auf das normale Maß gar nicht bei einer 2-Stunden-Klausur oder ein- bis zweimal. Ne? Bei zweimal kann man schon skeptisch sein. Also wenn man diesen Online-Weg geht, dann muss man auch immer überlegen von Seite des Prüfenden, wo können die tricksen, wo können die es verhindern. Ja. Ach so, ich kriege hier schon ein Zeichen. Okay, also das heißt, ich bin jetzt der böse Bube, ich sage keine Fragen mehr. Ja, okay, dann nochmal vielen Dank.